Es ist wunderschön, dass wir hier draußen sein können. Hier draußen Gottes Natur, Gottesdienst haben können. Ich denke, in der Natur ist man Gott besonders nahe. Es gibt schönen Vogelgesang, es gibt schönen Schnee hier, schöne Schneeflocken. Weiß jemand übrigens, wie die Bäume heißen, die so einen Schnee machen hier? Sind das Pappeln? Ja, das sind diese Bäume, die da hinten stehen. Ja. Die sind ähnlich wie Pappeln so. Ja. Es ist schön, dass die Sonne scheint. Ich denke, wir dürfen diesen Sabbat hier draußen genießen. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn man so draußen in der Natur ist, dass man in der Natur viel mehr zur Ruhe kommen kann. Dass man mal abschalten kann vom Stress, vom Alltag, von der Hektik. Manche Gemeinden sind so mitten im Zentrum. Ich weiß noch, wir hatten mal eine Gemeinde, die war so mitten auf der Fußgängerzone. Wenn man herausging, einen Schritt vor die Tür gesetzt hat, war man sofort mitten im Einkaufstrubel. Es war immer ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn man vorher im Gottesdienst war, hat man sich besonnen. Auf einmal in der Schule gelernt, Photosynthese. Ja, sie tun CO2 umwandeln in Sauerstoff. Und dadurch haben wir gute Luft zum Atmen. Sie können sogar auch Schadstoffe aus der Luft rausfiltern, die dann irgendwie in der Natur oder durch uns Menschen gemacht werden. Jesus hat ständig auch die Natur beobachtet, um daraus Lehren zu finden. In der Schule gelernt, Photosynthese. Ja, sie tun CO2 umwandeln in Sauerstoff. Und dadurch haben wir gute Luft zum Atmen. Sie können sogar auch Schadstoffe aus der Luft rausfiltern, die dann irgendwie in der Natur oder durch uns Menschen gemacht werden. Jesus hat ständig auch die Natur beobachtet, um daraus Lehren zu finden, um Gottes Wort zu verdeutlichen. Und dann hat er die nachher als Gleichnisse den Menschen erzählt. Welche Gleichnisse kennt ihr, wo Jesus Bilder aus der Natur genommen hat, um damit geistliche Lehren zu verdeutlichen? Welche Gleichnisse kennt ihr? Vom Feigenbaum das Gleichnis. Jawohl, vom Feigenbaum. Welches kennt ihr noch? Vom Seemann. Ja, richtig. Der auf das Feld sät und manches Feld auf alle in der Schule gelernt, Photosynthese. Ja, sie tun CO2 umwandeln in Sauerstoff. Und dadurch haben wir gute Luft zum Atmen. Sie können sogar auch Schadstoffe aus der Luft rausfiltern, die dann irgendwie in der Natur oder durch uns Menschen gemacht werden. Jesus hat ständig auch die Natur beobachtet, um daraus Lehren zu finden, um Gottes Wort zu verdeutlichen. Und dann hat er die nachher als Gleichnisse den Menschen erzählt. Welche Gleichnisse kennt ihr, wo Jesus Bilder aus der Natur genommen hat, um damit geistliche Lehren zu verdeutlichen? Welche Gleichnisse kennt ihr? Vom Feigenbaum das Gleichnis. Jawohl, vom Feigenbaum. Welches kennt ihr noch? Vom Seemann. Ja, richtig. Der auf das Feld sät und manches fällt auf dem Weg, manches unter die Dornen, manches unter die Steine, manches auf fruchtbaren Boden. Ja. Vom Senfkorn in der Schule gelernt, Photosynthese. Ja, sie tun CO2 umwandeln in Sauerstoff. Und dadurch haben wir gute Luft zum Atmen. Sie können sogar auch Schadstoffe aus der Luft rausfiltern, die dann irgendwie in der Natur oder durch uns Menschen gemacht werden. Jesus hat ständig auch die Natur beobachtet, um daraus Lehren zu finden, um Gottes Wort zu verdeutlichen. Und dann hat er die nachher als Gleichnisse den Menschen erzählt. Welche Gleichnisse kennt ihr, wo Jesus Bilder aus der Natur genommen hat, um damit geistliche Lehren zu verdeutlichen? Welche Gleichnisse kennt ihr? Vom Feigenbaum das Gleichnis. Jawohl, vom Feigenbaum. Welches kennt ihr noch? Vom Seemann. Ja, richtig. Der auf das Feld sät und manches fällt auf dem Weg, manches auf das unter die Dornen, manche unter die Steine, manche auf fruchtbaren Boden, ja, zu verdeutlichen. Und dann hat er die nachher als Gleichnisse den Menschen erzählt. Welche Gleichnisse kennt ihr, wo Jesus Bilder aus der Natur genommen hat, um damit geistliche Lehren zu verdeutlichen? Welche Gleichnisse kennt ihr? Vom Feigenbaum das Gleichnis. Jawohl. Vom Feigenbaum, welches kennt ihr noch? Vom Seemann. Ja, richtig. Der auf das Feld sät und manches fällt auf dem Weg, manches unter die Dornen, manches unter die Steine, manches auf fruchtbaren Boden. Ja. Vom Senfkorn. Jawohl. Was so klein ist und doch am Ende so groß wird. Vom Weinstock und den Reben, richtig. Das heißt, so eng wie die Reben am Weinstock sein müssen, um zu leben, so sehr müssen wir an Jesus verbunden, angeknüpft sein. Ja, welche kennt ihr noch? Vom Weizen und Unkraut, genau. Beides wächst, ja. Und der Feind hat das Unkraut gesät, aber beides muss man wachsen lassen bis zur Ernte. Und dann erst kann man das auseinanderhalten. Denn wenn man gleich schon das Unkraut rausrupfen würde, würde man den Weizen mit rausreißen. Vom verlorenen Schaf. Richtig. Ist auch aus der Natur. Ja? So geht Jesus jedem Menschen nach, der verloren ist, dass der Mensch gerettet werden kann. Vom Weinstock. Ja? Weinstock und die Reben. Ja? Was haben wir noch? Ja, genau, der Seemann. Ja, der Seemann, der die Saat aussät, auf den Weg, unter die Dornen, unter die Steine und auf fruchtbares Land. Ja, und den Frucht bringt. Ja, so ist es auch mit den Menschen. Manche Menschen, der Same ist Gottes Wort, manche Menschen nehmen Gottes Wort auf, manchen geht es gleich wieder raus, bei manchen bleibt es drin und bringt Frucht. Genau. Richtig, das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringen kann. Genau, und so ist auch so, dass wir selbst sterben müssen, unser Ich muss sterben, damit wir Frucht bringen können. Heute Nachmittag die Taufe ist genau ein Symbol dafür, dass der alte Mensch stirbt und ein neuer Mensch mit Christus aufersteht. Jawohl. Welche kennt ihr noch? Der verlorene Sohn. Ja, ist auch ein bisschen was aus der Natur, ja. Ganz genau, richtig. Wenn er bei den Schweinen sitzt und Schweinefutter gerne fressen möchte, ja, essen möchte, ja, richtig. Richtig. Genau, genau, wie Gott die Lilien auf dem Felde und die Vögel und im Himmel, wie er sie versorgt und sie kleidet und sie müssen selbst nichts dafür tun, ja, und Gott versorgt sie, wie viel mehr wird er für uns sorgen? Ja, richtig. Was kennt ihr noch für Gleichnisse? Ja, natürlich, das hat er auf dem Laubhüttenfest gesagt, dass er die Quelle des Lebens ist, dass er das lebendige Wasser ist, dass wenn wir zu ihm kommen, dass wir dann nie wieder auch zur Samariterin, wir werden nie wieder Durst bekommen, das heißt, leiblich schon, aber geistlich, dass er unseren Durst stillt. Wir haben sehr viele Gleichnisse aus der Natur, Jesu. Kennt ihr noch welche? Der Baum, der am Wasser steht. Ja, den hat nicht Jesus erzählt, sondern haben wir im Psalm 1, haben wir das, ja? Psalm 1, dass der Baum, der am Wasser steht, der bringt Frucht, weil er dort Nahrung hat und Frucht bringen kann. Ganz genau. Und so ist auch der Gläubige, wenn ein Jesus an Gottes Wort ist, dass er dann auch Frucht bringen kann. Ja, das Manna in der Wüste. Richtig. Und Jesus sagt, er ist das Manna. Ja, er gibt das Leben. Durch ihn leben wir. Durch sein Wort leben wir. Das Manna. Ja. Das sieht auch fast wie Manna aus hier, was hier runterkommt. Ja. Weizen und Kraut muss man stehen lassen. Ja, richtig. Und bis zur Ernte stehen lassen. Genau, richtig. Der Traubensaft, der Wein als das Blut Jesu, ein Symbol für Jesu Blut beim Abendmahl. Natürlich, ist auch ein Symbol, ein Gleichnis. Ja. Es gibt noch eine ganze Reihe Gleichnisse aus der Natur. Mit dem Sauerteig, richtig? Dass der Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert und so ist auch Gottes Wort. Ja, was klein anfängt und immer größer wird und am Ende alles durchsäuert und alles durchdringt. Jawohl. Genau. Ja, wir haben eine ganze Reihe. Ja. Oder auch das Gleichnis vom guten Baum, schlechten Baum. Ja, so kann man die falschen von echten Propheten unterscheiden. Ja, ein guter Baum bringt gute Früchte, ein fauler Baum bringt faule Früchte. Und so wird auch ein Mensch, der mit Gott lebt, in seinem Leben gute Früchte zeigen und ein Mensch, der für sich selber lebt, keine guten Früchte zeigen. Ja. Was kennt ihr noch für Gleichnisse?
Das Opfer von Kain.
Ja, Opfer von Kain. Was er von sich selbst gebracht hat. Ja, richtig. Genau. Ich meinte jetzt mehr Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Von Jesus, ja. Wo haben wir dann noch ein Gleichnis von Jesus? Schatz im Acker, natürlich, ja. Hat jemand einen Schatz gefunden, hat alles verkauft, hat den Acker gekauft, um denn den Schatz zu bekommen, ja. Wenn wir nicht mehr im Garten graben arbeiten, dann können wir es nicht verstehen, was ein Schatz im Acker ist, ja. Ackerbau, natürlich, ja. Kennt ihr noch Gleichnisse? Es wäre gut, mal wieder über Gleichnisse nachzudenken aus der Natur, in die Natur zu gehen. Genau, Haus auf Fels und Haus auf Sand, ja. Genau, das eine ist festgebaut, das andere Haus fällt um, wenn der Sturm kommt, weil der Sand einfach nicht standhält. Ja. Genau, Johannes 3, Nikodemus, ja. Jesus sagt, so wie der Wind weht und wir sehen nur die Auswirkungen, aber wissen nicht, wo er herkommt, wohin er geht, so ist auch das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, wir sehen die Auswirkungen, aber wir können den Heiligen Geist selbst nicht erklären, woher er kommt, wohin er geht. Ja, genau, okay. Menschenfischer, dass wir Menschenfischer sein sollen, ja? Genau, richtig. Und so wie wenn jemand Fische fängt, und da sind gute Fische bei, schlechte Fische, so gibt es auch Menschen, die wir fangen. Manche sind gut, nehmen das an, und manche sind faul, ja? Richtig. Ja, es gibt auch noch das Gleichnis vom Wetter. Er sagt, wenn wir das Wetter beurteilen können, um zu sehen, wie das Wetter morgen wird und übermorgen wird, so können wir auch die Zeichen der Zeit beurteilen. Um zu sehen, wie weit wir sind in unserer heutigen Zeit. Was passiert, wann Jesus wiederkommt. Ja. Oder wir haben die von selbst wachsende Saat. Ein Bauer tut Samen ausstreuen. Und was muss er machen, damit er aufgeht? Gar nichts. Muss nur warten. Ja, muss um Regen beten und ein bisschen Wind beten und Sonnenschein beten. Aber es kommt von selbst. Die Saat muss von selbst wachsen und aufgehen. Er kann da nicht ziehen, dass es schneller geht. Ja, so haben wir viele Gleichnisse aus der Natur. Wir lesen mal einen Text, Matthäus 6, was auch schon genannt worden ist, von den Lilien auf dem Felde, aus der Bergpredigt. Und die Bergpredigt hat Jesus auch damals draußen gehalten, draußen in der Natur, an einem Bergeshang. Da brauchte dafür kein Mikrofon und keine Verstärkeranlage. Der hat das so sagen können. Matthäus Kapitel 6, Vers 26 bis 33. Dort sagt Jesus, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie er sähe er sich auch darum sorge? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, dass auch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Jesus hat genau die Natur studiert, wie das funktioniert. Und das übertragen auf uns heute, dass wir uns nicht Sorgen machen müssen um die Zukunft. Natürlich müssen wir vorsorgen, keine Frage. Aber dass wir uns nicht zersorgen. Denn die meisten Dinge, über die wir uns Sorgen machen, die kommen könnten, treffen gar nicht wirklich ein. Wir dürfen Gott vertrauen. Wenn er schon die Vögel und die Blumen auf dem Felde so schön gemacht und versorgt, wie viel mehr wird er das mit uns tun? Ich möchte gerne mit euch heute Morgen auch zwei Beispiele aus der Natur anschauen, die Jesus vielleicht heute sagen würde. Wenn Jesus heute hier wäre, was würde er heute für Gleichnisse bringen? Vielleicht auch praktische aus der Natur. Ich möchte mal ein Beispiel bringen vom Bussard. Wir wohnen ja dort in Heppenheim, Erbach, dort an der Bergstraße und dort schon genau, wo es in den Odenwald hineingeht. Und dort gibt es jede Menge, das ist schon ein bisschen draußen, so ländlich dort die Gegend, dort gibt es jede Menge Raubvögel, Falken, Bussarde. Und wenn so ein Bussard angeflogen kommt, dann ist es interessant, habt ihr schon mal so einen Raubvogel beobachtet, so einen Bussard? Oder auch ein Adler. Wenn so ein Bussard fliegt, die bewegen ihre Flügel so gut wie gar nicht. Und dann suchen sich die Bussarde einen Aufwind. Gerade dort, wo es hochgeht zum Odenwald, am Hang, gibt es sehr viele Aufwinde. Das heißt, das sind Stellen, wo der Wind kreisförmig sich nach oben schraubt. Die warme Luft geht nach oben. Und diese Luft, die nach oben geht, suchen sich die Vögel. Und dann lassen sie sich nur tragen. Sie machen keinen Flügelschlag und sie fliegen immer höher. Und wir haben übrigens auch bei uns einen Segelflugplatz. Und man sieht auch ab und zu die Segelflugzeuge, wie sie auch die Aufwinde suchen und sich immer höher schrauben. Segelflugzeuge können auch nicht selber fliegen und flattern. Das geht ein bisschen schlecht. Sondern sie können sich, wenn sie Aufwinde haben, immer höher, immer höher. So auch die Bussarde. Sie müssen nichts tun. Sie lassen sich tragen vom Wind. Und es ist egal, was sie tun. Und so ein Vogel wiegt ganz schön viel. So ein ausgewachsener Bussard, so ein Adler, die können schon manchmal 1, 2, 2,5 Meter Spannweite bekommen. Ja, die Vögel. Und ich denke, genauso ist es auch in unserem Leben. Es sind die göttlichen Kräfte, die Kräfte von oben, die uns beeinflussen, die uns motivieren, die uns emporheben zum Guten. Die sind viel mächtiger als alles, was wir selbst können, unser eigenes Können und Wollen. Ich denke, manchmal müssen wir nur unsere geistlichen Schwingen ausbreiten und uns von Gott tragen lassen. Und wenn er uns trägt, dann wird er uns immer höher zu sich ziehen. Und wenn wir da oben, wenn so ein Bus halt da oben kreist und schwebt, dann steht er über den Dingen. Wie hat Reinhard May gesungen, über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein. Das heißt, man kann dann frei werden von den Sorgen, von dem, was uns hier bedrückt, von dem kleinen Alltag, was uns manchmal so beschäftigt, uns nach unten zieht. Kann es sein, dass wir manchmal uns mit unseren eigenen Kräften abmühen, hohe Ziele zu erreichen, anstatt die Schwingen unseres Glaubens auszubreiten? Und Gottes Kraft wird uns emporziehen. Vertrauen wir nicht oftmals mehr auf uns selbst, als auf den, der gesagt hat, ich will euch über die Höhen auf Erden schweben lassen? Oder an anderer Stelle, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Wir können auffahren mit Flügeln. Aber ein Bussard kennt auch ein ausgewogenes Leben zwischen Jagd und Ausruhen. Manchmal kann man Bussarde sehen, wie sie jagen, wie sie, oder auch die Falken, wie sie manchmal über dem Feld stehen und dann Mäuse oder anderes Kleinvieh jagen und fressen. Aber denn, wenn sie satt sind, dann sitzen sie entweder auf einem Baum, wenn man so durch die Gegend fährt, sieht man manchmal hier einen sitzen, da einen sitzen. Sie sitzen da einfach und gucken sich die Gegend an. Oder sie schweben einfach so aus Freude. Sie kennen den Wechsel zwischen Arbeit, zwischen Jagd und Ausruhen. Und wenn schon die Tiere das können, das in sich haben, diesen Instinkt, auszuruhen und auch zu arbeiten, wie viel mehr brauchen wir Menschen das erst? Das Problem ist nur, wir Menschen haben das nicht im Instinkt drin. Das geht nicht von selber, dass wir ausruhen. Manche Menschen ruhen nur aus, ist nicht gut. Und manche Menschen arbeiten nur, ist auch nicht gut. Wir brauchen auch den Wechsel zwischen Arbeit und Ausruhen. Dass wir auch mal Zeit finden, Muße finden, zur inneren Ruhe zu finden, kommen. Wir brauchen beides im Leben, Arbeit und Entspannung. Fleiß und Besinnlichkeit. Das Problem ist nur manchmal, das, was wir oder was die Menschen, was unsere Gesellschaft heute als als Entspannung definiert, ist gar nicht entspannend. Manchmal frage ich mich, manche sagen, ja, ich setze mich vor den Fernseher, um ein bisschen zu entspannen. Aber wenn dann spannender Film kommt, ist ein spannender Film das Gegenteil von Entspannung. Denn spannend ist nicht entspannend. Auch ein Fußballspiel kann spannend sein, kann manchmal sehr nervenaufreibend sein. Ist nicht entspannend, das ist keine Entspannung. Natürlich ist es eine Abwechslung, keine Frage. Aber ich denke, wir brauchen trotzdem Zeit, uns zu entspannen. Glücklich der Mensch, der ab und zu einen Weg findet, heraus aus dem dunstigen Tal der Sorge, aus dem Grau des Alltags. Der sich noch ab und zu frei macht von den Fesseln des Irdischen, der hinaufsteigt in die Gottesnähe. Und dann können wir von oben heraus das Leben betrachten. Und meine Lieben, das Leben von oben sieht ganz anders aus. Vor 20 Jahren stand ich auf dem World Trade Center, was es heute nicht mehr gibt. Wenn man von da oben dann runterguckt auf New York, dann sieht man da unten die Autos rumfahren. Die Menschen sieht man gar nicht mehr, so klein sind die. Man sieht die Autos rumfahren wie Spielzeugautos. Man sieht das Getriebe der Stadt. Aber wenn man von oben das Ganze betrachtet, hat man eine ganz andere Perspektive. Und man denkt, was haben die Menschen alles da unten zu tun? Warum laufen die da so geschäftig hin und her? Wenn wir von Gottes Warte aus auf unser Leben zurückblicken, dann werden wir manche Dinge in unserem Leben ganz anders betrachten, eine andere Perspektive bekommen, ganz anders bewerten. Da werden manche Dinge, die wir nicht haben, gar nicht mehr so schlimm sein. Warum? Weil wir was viel Höheres, was viel Besseres haben. Wir bekommen von Gott neue Kraft, frischen Mut für unseren Alltag. Wir lesen einmal Jesaja 40. Jesaja 40 und dort die Verse 29 bis 31. Jesaja 40, Verse 29 bis 31. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich denke, was Jesaja hier schreibt, das können wir jeden Tag am eigenen Körper erfahren. Der Mensch wird müde, er wird matt. Und ich denke, das Müde ist rein körperlich. Aber das Matt, das ist psychisch, seelisch. Wir Menschen werden vom Leben irgendwann matt. Das Leben ist nicht einfach. Wer glaubt, dass das Leben einfach ist, der lebt im falschen Leben. Das Leben hat seine Lasten, seine Schwierigkeiten, seine Probleme. Aber das Gute ist, Gott sagt uns hier, wenn wir auf Gott harren, das heißt auf ihn vertrauen, auf ihn warten, dann bekommen wir neue Kraft, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler. Und das Auffahren, da muss der Adler nichts selber dazu tun. Er muss nur den Aufwind finden. Wir können uns nicht selbst aus dem Sumpf ziehen. Wir können uns nicht selbst aus dem Alltag herausholen. Wir können nur zu Gott gehen, den Aufwind finden und uns von Gott tragen lassen, von Gott neue Kraft geben lassen. Noch eine Lehre, die wir rausziehen können. Wenn der Bus halt immer höher steigt und immer höher steigt, dann fliegt er fast immer im Kreis. Warum? Ja, okay. Wenn er die Mäuse sucht, dann steigt er nicht immer höher. Dann bleibt er relativ niedrig unten. Und wenn er eine Maus findet, dann auch. Aber natürlich, dann fliegt er auch im Kreis, um die Maus immer im Auge zu behalten. Übrigens, die können übrigens sehr weit sehen. Die können kilometerweit ein paar Zentimeter große Gegenstände noch sehen. Ja, die können die Mäuse auch noch vom sehr hohen Punkt aus erkennen. Ja. Aber warum fliegen die sonst im Kreis, wenn sie gerade nicht auf Mausjagd sind? Genau, weil der Aufwind im Kreis geht. Das heißt, sie wissen genau, wenn sie gerade ausfliegen, sind sie wieder draußen und dann geht es wieder runter. Ja? Also sie müssen im Kreis fliegen, um den Aufwind zu finden. Und ich denke, so ist es auch mit uns Menschen, ja? Ja, natürlich sparen sie Kräfte. Sie müssen selbst nichts tun. Sie müssen sich nur auf die Luft stützen. Ja? Übrigens, manchmal bin ich erstaunt, sehr viel technische Erfindungen, die wir Menschen machen, haben wir aus dem Tierreich. Ja, die Flugzeuge, die fliegen. Ich wundere mich manchmal, dass so ein Flugzeug, was hunderte von Tonnen wiegt, wie das fliegen kann in der Luft. Ja, das haben sie abgeschaut von den Tieren. Ja, das heißt, wie der Flügel eines Flugzeugs beschaffen ist, haben sie abgeschaut von den Flügel eines Vogels, ja, mit dem Unterdruck und Überdruck und so weiter, damit das funktioniert, damit das Flugzeug auch in der Luft stehen bleiben. Nicht stehen, sondern fliegen kann. Ja, ja, aber das heißt, wenn jetzt ein Busser seine Kreise zieht, dann dreht er sich immer um sich selbst. Auch wir leben, wenn wir so in unserem Alltag leben, wir beschreiben unsere Kreise. Der eine weitere Kreise, der andere engere Kreise. Jeder halb innerhalb der Grenzen, die ihm sein eigenes Wesen, seine Persönlichkeit steckt. Und deshalb steckt in jedem Menschen eine Sehnsucht nach etwas Größerem, nach etwas Höherem, nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Erlösung. Damals, als die Menschen gefallen sind im Garten Eden, als Adam und Eva gesündigt haben, da seitdem haben die Menschen eine Sehnsucht im Herzen nach einem Zustand, der ihnen wieder etwas mehr gibt, als was sie jetzt erleben. Der ihnen mehr gibt als den Alltag. Der einen inneren Frieden wiedergibt. Und Jesus kam auf diese Welt, um uns Menschen aus der Begrenztheit unseres Wesens, aus unseren Kreisen, in denen wir drinstecken, zu befreien. Von der Sünde zu erlösen. Er starb für uns freiwillig, um die Sünde für uns zu bezahlen, damit wir durch ihn von der Gewalt des Todes, des Teufels, wieder zurückerkauft werden, damit wir das ewige Leben haben können, damit wir jetzt hier unsere Schuld, unsere Sünde loswerden können, dass wir unser Päckchen abgeben können und dass wir wissen dürfen, dass wir das ewige Leben haben durch ihn. Solange wir uns nur auf uns selbst konzentrieren, nur auf unsere Kreise schauen, werden wir uns immer nur im Kreis drehen. Wir werden niemals den Sinn unseres Lebens erfassen. Es gibt Menschen, die für alle möglichen Ziele in ihrem Leben kämpfen und dafür leben. Manche leben nur für Bier, Sex und Fernsehen. Aber manche leben auch für andere Werte, für die Gesellschaft, für den Umweltschutz, für die Familie, für die Kirche, für andere Dinge. Aber selbst da dreht der Mensch sich um sich selbst und kreist um sich selbst. Aber es gibt drei Fragen, die jeden Kreis sprengen, nämlich die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich und wozu lebe ich? Und diese Fragen, wozu wir leben, wir als Menschen, wozu wir da sind, können wir nicht von uns beantworten. Denn es ist so, wir Menschen wissen nicht, woher wir kommen. Der Mensch weiß von sich selbst nicht, woher er kommt. Es gibt Theorien darüber. Evolutionstheorie oder andere Theorien. Der Mensch weiß auch nicht, wohin er geht. Wir wissen die Zukunft nicht. Und wenn wir nicht wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen, wissen wir auch nicht, wozu wir da sind. Das heißt, diese Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich, wozu lebe ich, kann der Mensch nicht von sich beantworten, sondern ein anderer, ein größerer als er, muss ihm diese Fragen beantworten, damit er weiß, was der Sinn seines Lebens ist. Und diese Fragen möchte Gott uns beantworten. Und Gott sagt uns, er hat uns geschaffen, das ist unsere Vergangenheit, daher kommen wir, dass wir aus seiner Hand kommen. Und er sagt, dass die Zukunft, wohin wir gehen, auch wieder das Paradies sein wird. Dass er ein Ziel mit uns hat, nämlich, dass wir leben mit ihm in der Ewigkeit in Harmonie. Und das ist der Sinn unseres Lebens, Gemeinschaft mit Gott. Daher kommen wir und dahin gehen wir. Und deswegen wird auch ein Mensch jetzt hier in diesem Leben das echte Glück, den echten Frieden, die echte Erfüllung auch nur finden in der Gemeinschaft, in der Beziehung zu Gott. Erst wenn wir unser Herz Jesus öffnen, werden wir den inneren Frieden, die innere Ruhe haben. In Jesus finden wir Geborgenheit. Jesus sagt uns in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Matthäus Kapitel 11, Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was Jesus hier sagt, das stimmt. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihm unser Leben geben, dann werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Ein zweites Beispiel. Nicht nur den Bussard, sondern ein zweites wollen wir uns anschauen, und zwar die Meisenkinder. Wir haben bei uns auf unserer Terrasse eine kleine Tonne hängen. So eine kleine Tonne. Ich weiß nicht, was da früher mal drin war. Vielleicht war mal Wein drin, das weiß ich nicht. Und in dieser kleinen Tonne ist eine kleine Öffnung drin, ungefähr so groß. Und da nisten die Meisen. Dieses Frühjahr haben schon zwei Familien drin genistet. Gut, und wenn die Meisen da drin nisten, dann haben, und wenn sie Eier gelegt haben, und wenn die Eier geschlüpft sind, dann haben die jede Menge zu tun. Wir haben da so eine kleine Klappe drin, da können wir die auch aufmachen und reingucken und dann die Kleinen dort drin beobachten, was sie gerade so machen. Wenn jetzt die Kleinen geschlüpft sind, dann haben die Eltern viel zu tun. Nämlich, was ist ihre Aufgabe? Genau, die müssen Nahrung finden. Und wir hatten jetzt, wie viele waren das? Glaube ich, fünf waren das, glaube ich. Fünf kleine Meisenjungen. Und wenn da fünf Schnäbel aufgehen und die Mutter kommt angeflogen, dann muss sie gucken, dass alle fünf, ja, irgendwo einigermaßen gerecht verteilt was abbekommen. Das heißt, die Eltern haben pausenlos, wenn man das mal beobachtet, pausenlos sind die dabei, irgendwo Würmer zu finden, irgendwelche Raupen oder irgendwelches Getier für ihre Kleinen. Und dann, letzte Woche, wann war das, gestern oder vorgestern, sind sie flügge geworden. Das heißt, irgendwann wird das Nest zu klein und irgendwann müssen sie raus. Und dann sitzen die Eltern am Zweig gegenüber. Übrigens, interessant, wir haben unserem Kirschbaum, gleich daneben, haben wir einen alten Zweig. An diesem Zweig sind keine Blätter mehr dran und keine Kirschen dran. Und als wir kamen und wir ein bisschen was beschnitten haben, so bei uns im Garten, da wollte ich diesen Zweig schon absägen. Aber wir haben festgestellt, dass dieser Zweig genau vor der Tonne ist und dass diesen Zweig die Meisen benutzen als Landestation, um von dem Zweig aus dann in die Tonne rein zu fliegen. Das heißt, ist auch ein gutes Gleichnis übrigens, auch abgestorbene Zweige können eine Funktion haben. Manchmal denken wir auch in unserem Leben vielleicht, naja, ich bin zu nichts mehr Nutze. Ja, ich habe keine Blätter mehr und das geht nicht und das kann ich nicht, ja. Aber meine Lieben, es gibt auch für abgestorbene Zweige noch eine Funktion. Auch für uns gibt es immer noch eine Aufgabe, auch wenn wir sie im Moment nicht sehen, was es vielleicht sein könnte. Auf jeden Fall, irgendwann sitzen denn die Eltern draußen auf dem Zweig und zwitschern ihren Jungen zu und rufen, kommt doch heraus, ihr lieben Kinder. Warum sitzt ihr immer noch im engen Nest? Eure Flügel sind doch so groß und stark. Das Fliegen ist so leicht. Guckt, so einfach geht es. Und dann machen sie es vor. Und machen eine Runde und fliegen eine Runde. Und auch der Wind muntert die Jungen auf und sagt, seid doch nicht so ängstlich, ihr Meisenkinder. Kommt heraus, ich trage euch auf meinen starken Schwingen. Und was rufen die Meisenkinder? Ich habe sie nicht rufen gehört, aber vielleicht haben sie es ja gerufen. Sie rufen dann, wir können dich doch gar nicht sehen, du Wind. Wir wissen auch gar nicht, ob du uns tragen kannst. Zwitschern sie zurück. Was sagt der Wind? Ich soll euch nicht tragen können? Ich trage die schweren Wolken über das weite Land. Ich trage eure Eltern schon jahrelang durch die Lüfte. Und da fragt ihr noch, ob ich euch tragen kann? Kommt heraus, ich werde euch sicher tragen. Und dann kommt irgendwann der große Augenblick. Das Mutigste von ihnen setzt sich an den Rand des Nestes und es guckt runter. Es geht ganz schön tief runter. Für so ein Meisenjunges ist das ganz schön tief, wenn es so 2 Meter runter geht. Und es denkt, hui, wenn ich da runterfall. Schnell wieder rein. Dann irgendwann sitzt das Mutigste am Rand und wagt es. Springt raus. Der Sprung ins Nichts. Der Sprung in die Leere, in das Ungewisse, in die Tiefe. Doch kaum hat es sein Nest verlassen und breitet seine Flügel aus, was passiert? Es merkt, wie der Wind runtergeht und wie der Wind es trägt. Es spürt die geheimnisvollen Kräfte des unsichtbaren Windes. Es fühlt, wie es getragen wird. Der Wind hat doch die Wahrheit gesagt. Noch rudert das Junge ungewiss, es flattert und es schwankt, einmal nach rechts, einmal nach links. Aber je mehr es flattert, desto besser funktioniert es, desto besser geht es. Der Sprung ins Leere. Es gibt, denke ich, keinen schöneren Vergleich für den Glauben eines Menschenkindes. Wie so ein kleines junges Vögelchen, das sich zum ersten Mal hinauswagt aus dem Nest. So wie das Vögelchen den Wind nicht sieht und die Erfahrung des Getragenwerdens noch nicht kennt, so sieht auch der Mensch Gott nicht. Und er kennt Gott nicht. Und er hat auch die Erfahrung noch nicht gemacht mit Gott, dass Gott ihn trägt. Hebräer 11, Vers 1 heißt es, es ist der Glaube an Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das heißt, wenn wir an Gott glauben, dann sehen wir ihn nicht. Auch Martin Luther hat einmal den Glauben verglichen mit einem Sprung ins Leere. Das heißt, dieser echte Sprung, dieser echte Glaube ist keine Sache des Verstandes. Wenn die Meisenkinder nur nach ihrem Verstand gehen würden, dann würden sie niemals springen. Weil ihnen ihr Verstand sagt, da ist nichts, das kann nicht sein. Sie müssen glauben, sie müssen vertrauen. Vertrauen auf das, was ihre Eltern ihnen sagen. Vertrauen auf das, was der Wind ihnen sagt. Und dann müssen sie die Erfahrung selber machen. Sie müssen selbst erleben, es geht. Der Sprung ins Leere. Es ist nur eine scheinbare Leere, in die wir hineinspringen, wenn wir den Sprung des Glaubens wagen. Wenn auch für uns, für unser Leben manchmal der Boden unter den Füßen nicht mehr da ist. Wenn wir denken, es schwankt alles. Gott ist da. Er fängt uns auf. Wenn wir den Sprung des Glaubens wagen, dann merken wir, Gott ist da. Er hält. Er trägt. Es lohnt sich. Es ist schön. Es wäre doch schade, wenn so ein Meisenkind das ganze Leben lang nur im Nest sitzen würde. Es würde die ganze Welt verpassen. Es ist schade um einen Menschen, der den Sprung des Glaubens nicht wagt, sondern nur an seinem eigenen Denken, seinem eigenen Nest sitzen bleibt. Gott möchte uns die Welt zeigen. Er möchte uns tragen. Er möchte uns zu unserer Bestimmung, die wir haben, emporheben. Die Meisen können nur dann fliegen, wenn sie vertrauen. Gott lädt uns ein. Er öffnet die Arme für uns, dass wir diesen Sprung ins Leere wagen, in scheinbar Leere, so wie die jungen Meisen. Und dann erfahren wir, dann erleben wir, Gottes unsichtbare Kraft trägt uns, sie hält uns. Wenn wir den Sprung wagen, werden wir niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Ich lade euch ein, dass ihr heute an diesem Sabbat, wo wir hier draußen sind, nachdenken über die Natur, über die Gleichnisse, über den Bussard, über die Meisenkinder, über alles, was wir hier sehen und erleben. Amen.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org.